Herr Dr. Köhler, vielen herzlichen Dank für den sehr klaren und sehr interessanten Vortrag, in dem Sie uns die Freiheitskonzeption in Rawls Theorie der Gerechtigkeit dargelegt haben und mit Kants Ansatz verglichen und verknüpft haben. Gibt es Fragen? Ja, Professor Thani.
Also vielen Dank, ja, das war wirklich auch, das fand ich sehr überzeugend, wie Sie den Pluralismus mit den bei Rawls mit dieser unterbestimmten, wie Sie es genannt haben, Freiheitsbegriff verknüpft haben. Ich möchte, meine Frage wäre, inwiefern sehen Sie, also es gibt, das gibt dieselbe Bewegung, findet man ja auch bei Isaiah Berlin, finde ich, dass dieser gerade diese unterbestimmte oder negative Freiheitsbegriff gerade darin begründet wird, dass sie den Pluralismus des modernen Gesellschafts dann ermöglicht oder gerecht trägt. Ich möchte dann fragen, inwiefern sehen Sie das als kompatibel an diesen beiden Ansätzen, also diesen anspruchsvolleren Autonomie-Freiheitsbegriff bei Kant und der, dieser Pluralismus-Begriff verknüpften, unterbestimmten oder negativen Freiheitsbegriff von Rawls? Inwiefern habe ich nicht ganz verstanden, ob das eine Kompatibilität war oder ob das einfach eine Kritik an Rawls?
Also von mir ist es, um das gleich zu sagen, eindeutig als Kritik an Rawls formuliert. Es gibt ja Theoretiker, auch im angelsächsischen Raum selbst, die eben Rawls Position angreifen, dahingehend, dass sie sagen, das ist im Grunde nur so etwas wie eine Hermeneutik der demokratischen Gesellschaften in Nordamerika. Ich habe relativ kurz nur auf die methodologische Sicherung bei Rawls Bezug genommen, aber da gibt es ja diese beiden Grundpfeiler, einerseits diese Wahl unter dem Schleier des Nichtwissens und andererseits die Vergleichung mit unseren wohlerwogenen Urteilen, also bei Rawls und intuitiven Gerechtigkeitsüberzeugungen. Die werden, wenn wir Rawls geschichtlich betrachten, von 1975 bis 2002 oder so, die werden, glaube ich, immer mehr zurückgenommen, diese ursprünglichen vertragstheoretischen Begründungen, zugunsten eben dieser Auslegung der faktischen Situation. Und dann muss man sich fragen, worauf passt diese Theorie der Gerechtigkeit noch? Auf was für Gesellschaften passt diese Theorie der Gerechtigkeit noch? Und da haben wir Schwierigkeiten, denn wenn wir so massive Annahmen zugunsten der Pluralität zum Beispiel machen, dann ist die Frage, wie kommen wir überhaupt noch in einen globalen Dialog, Höffer hat das an anderer Stelle auch mal aufgezeigt, ne? Wie können wir eine solche Theorie überhaupt noch geltend machen für möglicherweise ganz andere, anders ausgerichtete Kultursphären? Rawls gelangt dazu, weil er sich nicht mit dem Problem einer Ethik belasten will. Das ist ganz klar, das will er vermeiden, weil ihm das inhaltlich wohl zu schwierig oder zu aufgeladen erscheint, wie auch immer. Die Frage aber ist, geht das überhaupt, wenn wir diese Handlungsorientierung, diese Handlungsziele ins Beliebige laufen lassen, dann haben wir eben keine stringente Verknüpfung mehr zwischen der individualethischen Ausrichtung und der Begründung staatlicher Normierung und staatlicher Freiheit. Ich halte das für problematisch.
Herr Dr. Oranen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es hat mir sehr, sehr eingeleuchtet, diese Überstellung oder diese Kontrastierung der Weise, wie bei Rawls die Freiheit auf Nichtwissen basiert und bei Kant auf einem anderen Typus von Wissen, also einem praktischen Selbstverhältnis. Das fand ich sehr, sehr schlagend. Ich frage mich jetzt ob es bei Rawls die Möglichkeit, also es ist dann schon mal die Frage nach der Kompatibilität, ob es bei Rawls die Möglichkeit gibt, einen positiven Freiheitsbegriff oder eine individuelle Freiheit, die eine Freiheit der Selbstbestimmung wäre, mit einzutragen. Und ich wollte Sie fragen einmal, was Sie denken darüber, was Rawls dann macht mit dem Begriff des Lebensplans, weil das ja dann ein Versuch ist, zu artikulieren, wie sozusagen die Person selber sich bestimmt und wie im Grunde die gleichen Grundfreiheiten das ermöglichen sollen, dass man einen Lebensplan ergreift und so rationale Lebensführung ausgestaltet. Und die zweite Frage wäre, mit Blick auf Kant, ich meine, bei Kant, es gibt ja bei Kant den interessanten Punkt, dass er in der Religionsschrift von dem ethischen Naturzustand spricht. Und im Grunde die Beschreibung so ist, Man hat den gesellschaftlichen Naturzustand, aus dem muss man heraustreten. Das ist ein Vernunftgebot, dass wir den bürgerlichen Zustand herantreten. Aber dadurch sind wir noch nicht aus dem, also es kann dann sein, dass wir aus dem ethischen Naturzustand noch nicht herausgetreten sind. Das ist eine weitere Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Und irgendwie scheint mir, wenn Rawls diese ethische Frage bestimmen würde, dann würde er so ein Bild haben. Also sozusagen der Staat, es gibt sozusagen diese Grundvoraussetzung, dass es staatliche Institutionen gibt, die unsere Grundverhältnisse sichern. Und dann gibt es noch darüber hinausgehend diese Aufgabe, aus einem ethischen Naturzustand herauszutreten. Das wäre vielleicht sozusagen so ein Punkt, den man mit Rawls auch übereinbringt.
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich natürlich aus Zeitgründen hier beiseite lassen musste. Der ethische Naturzustand ist in der Tat auch etwas, was Rawls vermeiden will, was nach seiner Auffassung aber auch gar nicht eintritt. Insbesondere die sogenannten Kommunitarier und alles, was darunter fällt, haben ja Rawls massiv angefeindet, indem sie sagen, also Rawls konstruierte ein Subjekt oder ein Menschenbild, was völlig illusorisch ist. Das stimmt aber weder mit der Theorie der Gerechtigkeit noch auch mit den nachfolgenden Schriften von Rawls überein. Rawls sagt immer wieder, ja, diese Gerechtigkeitsgrundsätze und das, was damit zusammenhängt, die Institutionenlehre vor allem, das ist eine notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung menschlichen Seins. Für Rawls ist es selbstverständlich, dass menschliches Leben aus Gemeinschaften erwächst, auch durch eine Ausrichtung möglicherweise auf Ideale hin, auf metaphysische Dinge und so weiter, überhaupt erst seine eigentliche begründende Kraft erhält. Da könnte er sogar mit Hegel sich treffen, denke ich, den er aber, glaube ich, gar nicht wirklich zur Kenntnis nimmt. Also das ist ganz klar, dass diese Bereiche für Rawls notwendig hinzukommen müssen zu dieser reinen Sicherung der Institutionen und der institutionell gewährleisteten Gerechtigkeit. Die Frage, die sich aber stellt, ist, kommt auf diesem Wege so etwas zusammen wie eine autonome, intelligible Willensbestimmung? Und das glaube ich nun gerade nicht. Gerade deshalb insistiert auch Rawls so auf der Pluralität. Das wird für ihn immer massiver, dieser Gedanke, dass wir im Grunde genommen alles Mögliche in einem Gemeinwesen unterbringen müssen, wenn es denn nur noch demokratisch ist und halbwegs die Sicherheit seiner Bürger gewährleisten kann. Das ist aber ein anderes Begründungsprinzip als das von Kant eingeführte, und nicht umsonst betont Rawls ja gerade, dass er sagt, ich kann das nicht aus einem evidenten Grundsatz ableiten, ich muss das in ein Überlegungsgleichgewicht stellen. Da tut Rawls also Verzicht auf eine Dimension, die nach Kant noch gegeben wäre. Die Frage, die sich stellt, lässt sich das vielleicht nicht doch einfügen? Und ich glaube, das wäre möglich, wenn man die Denkentwicklung bei Rawls sozusagen etwas zurückdrehen würde, wenn man also nicht der Entwicklung von 75 bis 2006 folgen würde, sondern wenn man sagen würde, was ist eigentlich 75 betont worden, da gibt es auch zum Beispiel sowas wie Widerstandsrecht oder andere Dinge, das muss sich ja irgendwo überprüfen lassen, irgendwo herleiten lassen, und da müssen Prinzipien, Vernunftprinzipien a priori in Gang gebracht werden, und mit der Unterscheidung von reiner praktischer und reiner theoretischer Vernunft könnte Kant da, glaube ich, einiges leisten.
Das sind weitere Fragen. Alle schon etwas ermüdet von der langen Tagung.
Ich vermute wieder bei Wolf noch bei Kant, da gibt es einen gedanklichen Ansatz der Lust an einer Freiheit, die jetzt nicht nur institutionell gesichert ist. Es wäre also die Frage, inwieweit die Einräumung von Freiheit von Seiten der Privilegierten zugunsten der weniger Privilegierten mehr oder weniger Lust bereiten kann. Ja, also das geht überhaupt nicht vor. Ja.
Können Sie es vielleicht noch ein bisschen ausführlicher fassen, dann kann ich noch.
Ich bin leider noch kein Referent, ich kann es nicht ausführlicher fassen.
Ja. Also, wenn Sie mal auf Rawls persönlichen Lebensweg gehen, dann hat der ja im Grunde genommen unter einem halbwegs privilegierten Status, wenn Sie so wollen, gleichzeitig schwere Schicksalsschläge in seiner nächsten Umgebung wahrnehmen müssen und ist eigentlich dadurch auch dazu gelangt, eine Theorie der Gerechtigkeit auszubilden, die eben gerade den weniger Begünstigten in der Gesellschaft immer die höhere Produktivität zubilligt. Unterschiede in der Gesellschaft, das habe ich jetzt ein bisschen beiseite gelassen, aber Unterschiede in der Gesellschaft sind nur dadurch zu rechtfertigen, sagt Rawls, dass sie den am wenigsten Begünstigten Vorteile bieten. Ich glaube, das ist kein schlechter Ansatz, denn man kann dadurch sagen, ja, ein vollkommener Egalitarismus, der führt zu nichts, weil diejenigen, die gute Ausstattungen haben von Natur aus oder die andere Fähigkeiten haben oder so, sich nicht voranbringen können. Dadurch kommt die Gesamtgesellschaft auch weniger voran, als wenn die sich entfalten könnten. Wenn das aber der Fall ist, dass die sich entfalten können, dass sie zum Beispiel höherwertige Berufe in Anführungszeichen ausüben können, dann muss das damit einhergehen, dass auch die weniger Begünstigten davon unmittelbar Vorteile haben. Das ist das Prinzip, das zweite Prinzip, was eigentlich das Wichtigere ist in Rawls Theorie der Gerechtigkeit, was ich hier so ein bisschen beiseite gelassen habe zugunsten des Freiheitsbegriffs. Ja, und da können Sie, wenn Sie so wollen, solche Überlegungen schon mit einbringen. Bei Kant sehe ich das weniger, weil einfach die Rückkopplung an die Pflicht das ausschlaggebende Moment sein muss.
Um vielleicht kurz an die Realität der heutigen Gesellschaft zurückzubinden. Ich selber habe in den letzten, wenn ich das sagen darf, in den letzten Jahren schmerzliche Erfahrungen gemacht bezüglich des Gönnens. Ich sage mal, des Gönnens zugunsten der Privilegierten. Und sei es nur, wenn es sich im Wohnumfeld in einer Stadt abspielt. Dennoch ist ja der Ansatz, den Sie jetzt genannt haben, dass Rawls halt den weniger privilegierten Räumen zubilligt, viel grundlegender, aber interessant wäre es, auch den Aspekt einer gewissen Dummheit, ich sage mal jetzt einer Dummheit der weniger Privilegierten, hinsichtlich, wie soll ich sagen, des mangelnden Respekts des Geleisteten. Das ist so ein Aspekt in diesem Land, in Deutschland. Aber das ist vielleicht nur ein Nebenaspekt. Das Hauptsächliche ist doch tatsächlich, was Sie und Rawls hervorheben. Aber dennoch wollte ich diese Differenzierung jetzt mal noch einbringen.
Vielen Dank.
Herr Dr. Also, ich würde interessieren, wie Sie das Verhältnis von Rawls und Kant beschreiben würden in einer Hinsicht, die Rawls selbst stark hervorheben. Also er beschreibt sich als Kantianer und als Kantianer vor allem in der Hinsicht, dass er sich als konstruktivistisch beschreibt in einem bestimmten Sinne. Also dass die Gerechtigkeitsgrundsätze, die er zugrunde legen will, will er ja hier in einem Begründungsprogramm auf gewisse Weise ableiten, eben durch den Rückgriff auf das Equilibrium, das deliberative Equilibrium und den Urzustand. Und das heißt, es wirft auch so eine Perspektive, als würden wir diese Grundsätze eben nicht einfach empfangen, sondern als müssten wir sie konstruieren. Und da würde mich interessieren, wie zutreffend finden Sie das als eine Charakterisierung des Status, den Normen oder das Sittengesetz bei Kant hätten? Also sozusagen, finden Sie es zutreffend, auch Kant als Konstruktivisten zu beschreiben in dieser Hinsicht? Oder wie würden Sie das charakterisieren? Das sehen Sie ja, was da allgemeine Frage
ist. Ja, aber Naja, aber es gibt ja einen ganz bestimmten Absatz in der Theorie der Gerechtigkeit, der genau darüber handelt. Und ich halte das ehrlich gesagt für einen der wenigsten überzeugenden Abschnitte oder einen Parallelismus, der mich also eigentlich in systematischer Hinsicht nicht überzeugt. Ich glaube, der Zugriff bei Kant ist kein konstruktivistischer, gerade deshalb, weil Kant diese stringente Überleitung von der Individualethik zur Staatsethik und zur staatlich geregelten Freiheit finden kann. Das kann Rawls nicht. Und deshalb muss er von vornherein auf etatische Grundsätze ausgehen, was Kant am Anfang gar nicht braucht. Also die Grundlegung und auch die Kritik der praktischen Vernunft, die fangen nicht mit dem Staat an. Der kommt erst viel später und auch unter ganz bestimmten Rücksichten ins Spiel, und auch die Religionsschrift muss eigentlich nur an wenigen Stellen überhaupt auf den Staat verweisen. Also Kant hat da ganz andere Möglichkeiten, denke ich, als Rawls, der sie sich von vornherein aber auch vergibt. Was aber damit einhergeht, wir hatten es gerade bei Husserl, dass eben auch intuitive Prinzipien nach Rawls ganz entscheidend zum Zuge kommen und zum Zuge kommen müssen. Er vertraut eben nicht auf reine praktische Vernunft, sondern er meint, dass diese Überlegungsgleichgewichte auch an intuitiv ausgerichteten Überzeugungen am Ende ihren Maßstab finden müssen. Nicht ausschließlich, aber doch zu einem wichtigen Teil. Aber die Methodenbesinnung in der Theorie der Gerechtigkeit ist auch insgesamt relativ schmal ausgefallen, das muss man sagen.
Gut, Ihr Vortrag war so überzeugend, dass sich jetzt gar keine weiteren Fragen ergeben. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich für diesen sehr interessanten Vortrag und entlasse Sie und euch alle in die Mittagspause. Wir gehen so ungefähr 15 Minuten von hier aus dann gemeinsam Richtung Omas Küche und treffen uns für diejenigen, die nicht mitkommen, um 14 Uhr wieder hier für die nächsten Vorträge. Vielen Dank.